Weiß noch jemand das Thema der Predigt vom letzten Sonntag? Den Vers 1. Korinther 13, Vers 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Kann man sich vielleicht ganz leicht merken. 1. Korinther, dann sind zweimal, dort ist zusammenzulesen 13, also die Glückszahl, das ist eine tolle Zahl, dieser Vers. Und wir haben letztes Mal gehört vom Christopher diesen Punkt Hoffnung. Wir haben es heute auch schon im Gebet gehört. Und heute wollen wir uns den anderen Punkt anschauen, also den zweiten. Das ist jetzt der Glaube. Was ist Glaube? Was bedeutet das? Wir haben ja nächstes Jahr diese 500-Jahr-Feier der Reformation. Und dort ist eigentlich dieses Wort oder dieser rettende Glaube sozusagen ja wieder neu entdeckt worden. Er war ja lange versteckt und man hat ihn jetzt wieder entdeckt. Martin Luther sagt ja, gerade wie er diesen Römerbrief übersetzt hat, die katholische Kirche hat ihm ja den Auftrag gegeben, die Bibel ins Deutsche zu übersetzen, und bei der Übersetzung ist eben draufgekommen, dass ihm vieles nicht stimmt, und gerade im Römerbrief ist ihm da vieles klar geworden. Und somit ist der Ausdruck sola fide, das heißt ja allein aus Glaube, das dann wieder klar zum Ausdruck gekommen ist. Also der Glaube ist das, was eigentlich rettet. Schlussendlich bleibt eben Glaube, Hoffnung und Liebe. Ich habe mir die Aufgabe gemacht und habe jetzt einmal geschaut, wie oft dieses Wort Glaube denn im Neuen Testament vorkommt. Wie oft glaubt ihr? Gut, es sind 300 Mal, also genau 297 Mal in der Lutherbibel. Das variiert ein bisschen, je nachdem, welche Übersetzung man nimmt. Aber 300 Mal kommt dieses Wort im Neuen Testament vor. Wie viele Seiten hat das Neue Testament? Gut 300. Das heißt, auf jeder Seite haben wir dieses Wort so hochgerechnet einmal. Und das heißt, es ist eigentlich dann doch ein wichtiges Wort, würde man dann annehmen. Und wir haben in der Bibel, ich würde jetzt nicht sagen Definition, aber wir haben einmal einen Vers, wo es heißt, Glaube ist. Bibelkenner unter uns, den kennen diesen Vers aus dem Hebräer Kapitel 11, Vers 1. Wer kennt ihn? Okay. Wer kann auch sagen? Ja, ja, macht nichts. Okay. Okay. Der Glaube aber ist eine feste Zuversicht und eine gewisse, da meinte Ingrid, also gewiss, das ist gewiss, eine gewisse Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wenn man den Vers das erste Mal liest, dann kriegt man fast ein bisschen einen Knoten. Den muss man sich genauer anschauen. Was bedeutet das? Gott sagt uns in seinem Wort, was geschehen ist, und er sagt uns in seinem Wort auch, was noch geschehen wird. Also wenn ihr das Wort zur Hand nehmt, da könnt ihr nachlesen, was geschehen ist. Heute haben wir ja schon ein bisschen aus dem Ursprung gehört, also ganz von vorne, der dritte Tag. Und wir können auch lesen, was noch passieren wird. Das steht ja alles da drinnen. Und dann sagen wir nicht, das könnte so gewesen sein oder das wird vielleicht einmal so sein, sondern wir sagen, obwohl wir nicht dabei waren, oder warst du am dritten Tag dabei, wir sagen dann nicht, oder wir sagen, das ist sicher. Also die Schöpfung ist sicher, das war so, die Geburt Jesu ist sicher, die Auferstehung, vorher der Tod, die Kreuzigung und all diese Dinge sind sicher, wir zweifeln nicht. Wir sind fest davon überzeugt. Und auch das, was Gott uns über Zukünftiges sagt, das ist dann zum Beispiel was? Die Wiederkunft Jesu Christi, das uns holen wird, also diese ganzen Prophezeiungen, da zweifeln wir nicht, wir sind hundertprozentig davon überzeugt. Und das bedeutet eben einen festen Glauben haben. Wir vertrauen fest auf sein Wort, und darum sagt uns der Hebräerbrief in 5 Verse später, das ist ganz wichtig, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also ohne Glauben kannst du Gott gar nicht gefallen. Somit ist der Glaube eigentlich der Schlüssel, der uns den Weg zum Himmel aufsperrt. Der Glaube sperrt diesen Weg auf. Römer 3, 22. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, kommt durch den Glauben. Also wir werden gerecht durch den Glauben an Jesus Christus. Und ich habe gesagt, 300 Mal kommt dieses Wort im Neuen Testament vor. Im Alten Testament ist aber auch ganz klar zu lesen, das ist ja nichts Neues im Neuen Testament, Habakuk 2,4, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Also das war auch den Menschen schon vor Jesus Christus bekannt. 1. Mose 15,6, Abraham hat Gott geglaubt und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Also im Alten Testament steht das, was auch im Neuen Testament steht. Steht ja in Bezug auf Glaube eigentlich nichts anderes. Und da ist es jetzt ganz wichtig, einmal zu überlegen, dass Glaube sozusagen uns rettet. Fängt man immer wieder in der Bibel. Glaube ist das, was rettet. Dein Glaube rettet dich. Wenn jetzt, es sind ja auch Kinder da, du mit deinem Kind, mit deinem Sohn auf dem Spielplatz gehst und er klettert da so auf den Kletterturm herum, du stehst dann unten als Vater und sagst, spring runter, und dann sagt das Kind, okay, spring ich. Was rettet jetzt? Rettet das, dass das Kind sagt, ich glaube, oder was rettet da jetzt? Ja, aber was rettet ihn? Der Vater rettet eigentlich. Also nicht der Glaube, sondern es rettet der, an dem er glaubt. Das ist eine ganz, ganz eine wichtige Sache. Es rettet der, an dem du glaubst. Eislaufplatz. Wir gingen Eislaufen. Und ich weiß nicht, warst du schon mal Eislaufen in letzter Zeit? Es ist ja oft gar nicht mehr so leicht, vor allem wenn man es noch nie gemacht hat oder lang nicht mehr. Und dann dreht man so seine Runde. Warum bricht man nicht ein? Also ich glaube, ich breche nicht ein. Breche ich nicht ein, weil ich jetzt daran glaube, oder was ist das, was mich hält? Das Eis. Also es rettet mich das, an dem ich glaube, an das ich glaube. Das Eis in dem Fall. Und wenn wir da so unsere Runden drehen, dann wird es ja passieren, dass wir hin und wieder auf die Nase fallen, dass uns einfach schmeißt. Und trotzdem hält das Eis. Also das Eis hält. Und wenn wir glauben an Jesus Christus und wir fallen oft auf die Nase, dann hält das trotzdem, weil er hält. Okay, nur dass man das ein bisschen versteht. Wichtig ist, es hält das, an das du glaubst. Und viele, komischerweise, denken, dass sie ihre Liebe und ihre Errettung und ihre Gerechtigkeit aber aus ihren Werken bekommen. Also sie können selber verdienen. Hab ein gutes Leben, hab eine gute Gebetszeit, komm jeden Sonntag in den Gottesdienst, bin immer bei der Bibelstunde dabei und. Das ist das, was mich rettet. Bin getauft und so weiter. Da müssen wir aber eigentlich ja nur die Bibel aufschlagen und da können wir ja nachlesen, was Gottes Wort dazu sagt. Galater 2,16. Doch wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. So bekannter Vers. So nicht das Gesetz macht uns gerecht, sondern der Glaube an Jesus Christus. Denn durch euren Glauben seid ihr selig geworden, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Epheser 2,9. Das ist ein ganz interessanter Vers. Wer kennt denn das Sprichwort, wer glaubt, wird selig? Kennt es wer? Kommt doch her. Denn durch euren Glauben seid ihr selig geworden. Denn wer glaubt, wird selig. Ist so. Das ist nicht einfach irgendein Sprichwort, sondern das ist so. Römer 5,28. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Goethe schreibt einmal in dem Buch Faust, wer redlich sich bemüht, den können wir erlösen, wenn das jemand kennt. Wer redlich sich bemüht, den können wir erlösen. Das ist so dieser Gedanke, der immer verbreitet ist, auch in allen anderen Religionen. Wer sich bemüht, der ist erlöst. Und das ist eben dieser Irrglaube. Unser Bemühen wird uns nicht erlösen. Denn wenn die Gerechtigkeit durch unsere Werke kommen würde, ich habe jetzt dazu geschrieben in Klammer, wir uns sozusagen selbst erlösen könnten, ja, dann wäre Christus am Kreuz vergeblich gestorben. Galater 2,21. Also wenn du auf dieser Irrlehre unterwegs bist, dass du dich selbst erlösen kannst, indem du irgendwo einen Stein hinbringst, irgendeinen Pilgerweg machst oder mit diesen Gebeten dich von deinen Sünden erlöst, dann könntest du das ja selber machen. Und wenn man das selber machen kann, dann stellt sich natürlich die Frage, die Römer im Galaterbrief 2,21 von Paulus da gestellt wird, ja, warum brauchst du dann Jesus Christus? Wenn du selber kannst, dann hätte Jesus Christus nicht ans Kreuz gehen müssen. Braucht man nicht. Jeder, der sagt, mit seinen guten Werken geht's, braucht der Jesus Christus nicht. Da kann man viele Verse aufzählen im Neuen Testament, die uns sagen, dass der Glaube uns rettet. Aber dennoch Nochmals Hebräer 11,6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Der Schlüssel zum Himmelreich ist unser Glaube. Habe ich jetzt was erzählt, was ihr noch nicht gewusst habt? Eigentlich nicht. Ist uns ja alles bekannt. Sozusagen eine Wiederholung. Der Hebräerbriefschreiber, da bin ich jetzt ja momentan drinnen. Übrigens, wir haben ja am Freitag Männerabend, 19 Uhr bei mir. Da geht es ja um den Hebräerbrief. Schreibt uns im Kapitel 5 am Schluss sozusagen, das mit dem Glauben, schreibt dieser Schreiber, man weiß ja nicht, ob es Paulus war, ist geistlich betrachtet ja eigentlich eine Milchnahrung. Für Menschen, die schon lange im Glauben sind, ist das keine feste Nahrung, das mit dem Glauben. Es ist nur eine Milchnahrung. Ist uns ja eigentlich bekannt. Und Kapitel 6 heißt es, deshalb wollen wir jetzt die Anfangslektionen der christlichen Lehre hinter uns lassen und uns dem zuwenden, was für Erwachsene im Glauben bestimmt ist. Ich will mich nicht noch einmal mit den grundlegenden Themen befassen, wie die Abkehr von toten Werken, über den Glauben an Gott, über die Taufe, die Handauflegung, die Auferstehung der Toten und das ewige Gericht. Hebräer Kapitel 6, 1 bis 2. Also wir wollen uns jetzt einmal nicht mehr mit dem beschäftigen, was eigentlich ja schon Grundlage ist. Wir sind ja schon viele Jahre gläubig, nicht? Die meisten zumindest. Und darum möchte ich das jetzt auch nicht mehr länger tun, sondern ich möchte jetzt einmal ein bisschen schauen, was das denn eigentlich heißt, wenn man gläubig ist. Also mehr in die Praxis gehen. Das erste Mal, als du Jesus Christus wirklich begegnet bist, bist du das ja eigentlich im Glauben. Ist das im Glauben passiert? Also die richtige, echte Begegnung, die war dann ja im Glauben, die richtige, echte Begegnung. Es stellt sich die Frage, was machen wir denn jetzt? Wir begegnen Jesus, das ist ja jedem von uns passiert, sonst würden wir ja nicht da sitzen. Und wie gehen wir mit dieser Begegnung um? Und die Antwort auf diese Frage, die suchen wir uns jetzt in einer Geschichte, die im Neuen Testament steht und die heißt die Heilung von den 10 Aussätzigen durch Jesus. Und das ist eine Geschichte, auf die bin ich gekommen. Wir haben vor, ich glaube jetzt 3 Wochen am Donnerstag, hat Andreas dieses Thema gehabt, lasst euch einmal Geschichten einfallen oder erinnert euch an Geschichten, die in der Bibel vorkommen und wo es um Dank geht, um Danksagung, also wo Dank eine Rolle gespielt hat. Und da hat die Sabine gesagt, ja, da fällt mir diese Geschichte von den 10 Aussätzigen ein, die Jesus geheilt hat. Könnt ihr euch noch erinnern? Bevor wir dorthin kommen, sagt einmal der Petrus in der Apostelgeschichte den Landleuten Folgendes. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Das ist der Übersetzung von Luther, Hoffnung für alle, heißt es. Wie alle wisst, hat Jesus von Nazareth in Gottes Auftrag mitten unter euch mächtige Taten, Zeichen und Wunder gewirkt. Das bedeutet, dass Jesus, wie er gelebt hat, mit diesen Taten, mit diesen Wundern und Zeichen in das Leben von Menschen eingegriffen hat. Und interessanterweise, und das können wir gerade im Lukas-Evangelium lesen, hat er meistens eingegriffen in Situationen von Menschen, die ohne, da sind wir dann beim Thema vom letzten Sonntag, ohne Hoffnung waren. Also mit seinen Taten, Wundern und Zeichen greift er ein in Situationen und in Leben von Menschen, die keine Hoffnung mehr haben. Kennt ihr Taten, Wundern und Zeichen, die Jesus gewirkt hat? Und sicher, da fallen uns ja sicher viele ein. Nicht? Und eine Geschichte, wo eben diese Taten, diese Wunder und Zeichen jetzt eine wichtige Rolle gespielt haben, die schauen wir uns jetzt an. Und das steht im Lukas im Kapitel 17, Verse 11 bis 19. Und da heißt es, und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, das ist die Luther-Übersetzung, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme. und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm, und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden, wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, und Gott die Ehre zu geben, als nur dieser eine Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Will man beten. Ja, lieber Vater, möchte Danke sagen für dein Wort und möchte Danke sagen, dass wir all dieses noch nachlesen dürfen und dass du für uns, Gott, durch dein Wort immer wieder uns zeigst, dass du uns Hoffnung geben willst und dass du uns auch zeigst, ganz egal in welcher Situation wir sind, dass du der bist, der trägt und hält. Und wenn wir stürzen, straucheln und wenn wir glauben, es geht nicht mehr weiter, dann wissen wir sind in deiner Hand geborgen. Niemand kann uns aus deiner Hand rauben und wir wissen, dass wir diese lebendige Hoffnung haben, weil du uns in deinem Wort sagst, du bist auferstanden und wir werden es auch tun. Dir gebührt Ehre und Dank und Anbetung und Lob und so bitte dir, dass du jetzt meinen Mund öffnest, dass wir diese Herrlichkeit und deine Liebe wieder hören und dass uns auch wieder ins Herz geht. In Jesu Namen, Amen. So, ich denke, dass diese Begegnung jetzt keine zufällige Begegnung war, so wie Jesus, der in dein Leben getreten ist, ja nicht zufällig in dein Leben getreten ist, sondern dass das ja immer seine Absicht ist, dass er uns begegnet, dass er uns verändert. Wie geht's los? Und es begab sich. Und es begab sich. Er beschreibt jetzt eine Reise, wo Jesus von Galiläa, die was in Israel schon waren, oder die Landkarten ein bisschen kennen, unterwegs war nach Jerusalem. Also von da oben ist Kapernaum ungefähr. Da geht der Jordan runter, das Tote Meer und da durch, also nach Jerusalem muss man wo durch? Durch Samarien. Und die Samariter, die in Samaria gewohnt haben, das war so eine Art Mischvolk und die haben eine andere Art gehabt, Gott anzubeten, also sind anders damit umgegangen. Und die Juden haben die Samariter eher so behandelt als, wie würde man sagen, als minderwertig. Also ein Samariter war nie das wert, was ein Priester wert war, war nie das wert, was ein Levit wert war, war nie das wert, was jetzt ein normaler Jude wert war. Er war einfach weniger wert. Man hat von oben ein bisschen auf die Samariter heruntergeschaut und darum glaube ich, dass auch Jesus genau sich jetzt diese 10 ausgesucht hat, wo einer dabei war, der ein Samariter war. Kennen wir diese Geschichte vom barmherzigen Samariter, die Jesus erzählt? Also er will uns damit sagen, dass nicht die Stellung wichtig ist, also ob du ein Samariter bist oder ob du jetzt Mitglied der Bergmannsmission bist und, oder ob du getauft bist, sondern wichtig ist, wie du deinen Umgang mit Gott pflegst. Das ist wichtig. Wie deine Herzenseinstellung zu Gott ist. Und obwohl Petrus so lange mit Jesus unterwegs war, kennen wir diese Geschichte aus der Apostelgeschichte 10 mit dem Hauptmann von Cornelius. Und da sagt dann Petrus, nach dieser Geschichte mit den unreinen Essen da: Und nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Also nicht unsere Stellung, sondern jeder, der eine gute Beziehung zu Gott hat, der ist ihm angenehm. Und er kam in ein Dorf, dort begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von Ferne. Und was haben sie gemacht? Sie haben gesagt: Meister, erbarme dich unser. Meister, erbarme dich unser. Nochmal, Jesus begegnet ihnen und will jetzt durch Zeichen, Taten und Wunder zeigen, dass er erstens der Heiland ist und dass er in das Leben von Menschen eingreift, denen es jetzt auch nicht gut geht. Und wenn ein Mensch Gottes Eingreifen erfährt, haben wir ja alle, oder? Dann ist es notwendig, dass daraus auch eine dauerhafte Veränderung im Leben dieses Menschen passiert. Jesus will uns mit dieser Geschichte zeigen, wenn er in das Leben von Menschen eingreift, dann ist es auch notwendig, dass eine dauerhafte Veränderung im Leben dieses Menschen passiert. Was hat denn all diese 10 Männer miteinander verbunden? Was war ihnen gemeinsam? Lepra. Genau. Lepra. Lepra macht keinen Unterschied zwischen arm oder reich, dick oder dünn, kurz oder lang, da gibt es irgend so ein Lied. Also, Lepra macht keinen Unterschied. Der Lepra ist es egal, ob du jetzt eine Frau bist oder ein Mann bist, groß, dünn, hässlich, weniger hässlich, schön, weniger schön, es liegt immer im Auge des Betrachters und. Also der Lepra ist es ja wurscht. Lepra ist eine Infektionskrankheit, das sind so Bakterien, und wenn man sich mit dem infiziert, innerlich, dann bekommt man außen ein Zeichen, das uns zeigt, dass man Lepra hat. Also Lepra ist eine Infektionskrankheit, aber nach außen dann sichtbar, dass wir uns angesteckt haben. Meistens sieht man es an der Haut, meistens sieht man es, wenn jetzt so Gliedmaßen dann schon langsam verschwinden. Ist auch eine Nervenkrankheit, also eine ganz schlimme Krankheit. Und damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, Lepra, also es verschwinden schon langsam die Zehen, die Finger, Haut außen an den Füßen, ganz in extremen Situationen, also ist gut. Lepra. Jesus begegnet 10 Menschen, die eben diese Krankheit haben. Und wenn du diese Krankheit hast, das ist eine ansteckende Krankheit, da gibt uns das Alte Testament in 4. Buch Mose, Kapitel 5, 2 bis 3, folgende Anweisung. Gebiete den Israeliten, dass sie alle Aussätzigen aus dem Lager schicken und alle, die Eiterfluss haben, Männer wie Frauen, sollt ihr hinausschicken vor das Lager. Und es steht aber nicht drin, wie weit weg. Aber es gibt eine Überlieferung und da steht drinnen in etwa 50 Meter gegen den Wind. Also 50 Meter gegen den Wind, das ist wie weit, dass man sich vorstellen kann, ein halber Fußballplatz. So weit weg mussten sie sein von jemandem, der gesund war. Und wenn man dann sagt, Jesus, lieber Meister, sei uns gnädig, sei uns barmherzig, also da muss man schon mal laut schreien. Aber so weit weg muss man eben dann sein. Und wenn ihr euch vorstellt, ihr habt diese Krankheit, Lepra, es verschwindet, schlimm. Und das andere, was schlimm ist, ist dann diese Isolation. Also ist hier kein Kontakt mehr da mit Freunden, Bekannten, Verwandten, mit der Gesellschaft. Also ihr seid ihr auch zusätzlich in der Isolation. Krank und isoliert, das heißt eigentlich ohne Hoffnung. Hoffnungsloser Fall ist es. Und da stehen diese 10 hoffnungslosen Fälle und sagen, Jesus, hab Erbarmen mit uns. Viele Juden haben ja geglaubt, dass wenn man so krank ist, dass das ja eine Ursache hat. Und die geglaubte Ursache war meistens, dass sie gesündigt haben. Also du wirst krank, weil du ja was angestellt hast. Schauen wir uns an, was Johannes 9,1 bis 2 zu diesem Punkt sagt. Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt blind war. Die Jünger fragten Jesus, Rabbi, wer ist schuld, dass er blind geboren wurde? Wer hat hier gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Also die Meinung war, der ist jetzt blind, weil entweder er oder seine Eltern, also irgendwo muss was passiert sein. Und Jesus antwortete, weder ist er schuld, noch seine Eltern. Kennst du die Geschichte mit Hiob? Kennst du Geschichte mit Hiob? Natürlich kennen wir das. Alles verloren, Hab und Gut weg, Kinder tot und schlussendlich kriegt er diese Krankheit und er verliert nicht nur alles, sondern durch diese Krankheit, haben wir gehört, kommt er in diese Isolation. Und da heißt es ja auch, sogar von Kindern wird er noch verlacht. Also ganz, ganz eine schlimme Situation. Diese Krankheit bringt ihn in diese Isolation. Und dann kommen seine Freunde, die machen am Anfang ganz was Gutes. Was machen sie, wie sie zu ihm kommen? Der Eliphas, Bildad und Sophas, sie kommen und was machen sie? Und? Schweigen. Schweigen. Also sie sagen einmal gar nichts. Das war das Beste, was sie überhaupt gemacht haben. Sie haben einmal gar nichts gesagt. Also gar nichts sagen ist oft ganz gut. Sie waren einfach einmal da. Das war eigentlich der Trost. Aber dann, im Laufe der Zeit, fangen sie an, ihn zu beschuldigen. Und sagen, jetzt gib doch endlich einmal zu, was hast denn du angestellt? Weil wenn einer Hab und Gut verliert, Kinder verliert, krank wird, puff. Also jetzt sag uns das einmal, das würde uns interessieren. Und er sagt, nein, ich wüsste eigentlich ja nicht, was. Und somit ist es nicht wichtig, jetzt zu wissen, was andere Menschen über einen sagen, gib doch endlich zu, sondern in dem Fall ist es wichtig, was hat denn Gott über Hiob gesagt? Was hat Gott über Hiob gesagt? Er sagt, ganz am Anfang, es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffend, gottesfürchtig und meidet das Böse. Also, es gibt keinen zweiten, der so gottesfürchtig ist, so rechtschaffen ist und so fromm, als Hiob gibt es keinen zweiten. Und dennoch, puff, 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 puff. Dann wäre ja die Frage, ja, was wird denn uns zustehen, die wir nicht so rechtschaffen, gottesfürchtig sind und so fromm sind, wenn wir sagen, dass die Krankheit kommt aus unserer Schuld und man Hiob schon sowas bekommen hat, ja, was würden wir dann eigentlich erst erwarten müssen? Ich möchte aber nicht damit sagen, dass wenn wir sündigen, das keine Auswirkungen hat auf unser Leben. Natürlich, wenn wir nicht gehorsam sind, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn Beziehungen brechen, wenn finanzielle Dinge eben dann in die Hose gehen und, da kann ja dann viel passieren. Aber es muss nicht die Ursache von Krankheit sein. Und diese Meinung gibt es ja jetzt noch. Also wenn du krank bist, dann tu die Sünde aus deinem Leben, dann wirst du wieder gesund. Also das ist nicht biblisch. Lukas 13,1,5 sagt Jesus, es kamen aber zu der Zeit einige, die berichteten, Jesus von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Also den Opferdienst im Tempel und Pilatus grausam hat dann Menschen dorthin gerichtet, die dort geopfert haben, hat dieses Blut dort vermischt mit dem Opferblut, also ganz schlimme Dinge. Und so sagt Jesus, meint ihr, dass diese mehr gesündigt haben als alle anderen, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch, nein. Und weiter sagt er, meint ihr, dass die 18, auf die der Turm in Silo fiel und sie erschlug, schuldiger gewesen sind als alle anderen? Ich sage euch, nein. Also wenn irgendwo ein Erdbeben ist und es ist was passiert, dann kann man nicht sagen, da ist jetzt viel Sünde dort. Jesus sagt, nein. Manche Dinge passieren, wir können es nicht erklären, was der Grund ist, aber immer anzunehmen, dass das der Hintergrund ist, das ist also nicht biblisch. Jesus sagt, nein. Gut. Jesus hat sich also nicht abgewiesen von diesen Leberkranken. Was würden wir tun, wenn wir Menschen sehen, die so ausschauen? Mal schauen, habe ich Impfpass? Was steht da drin? Habe ich da irgendwo einen Schutz? Oder so. Also Jesus hat sie mal nicht abgewiesen. Er hat sie nicht verurteilt. Stattdessen sagt er ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Das ist ihm ja nicht einfach jetzt so eingefallen, sondern das ist eine Anweisung aus dem Alten Testament. Das heißt, wenn jemand gesund wird, in der Quarantäne, und glaubt, das passt wieder, dann geht man nach einer Zeit zu den Priestern und die Priester schauen dich dann an und sagen, okay, so wie ein Arzt im Prinzip, es ist alles wieder verschwunden, du bist wieder gesund, also kannst du aus dieser Isolation weg, du kannst wieder zurück in diese Gesellschaft. Gut, sie stehen dann da, Jesus, Herr Meister, erbarme dich. Und Jesus sagt, was würden wir erwarten? Wir würden erwarten, dass wir dieses Erbarmen bekommen und dass uns der gesund macht, dass uns Jesus gesund macht. Das ist unsere normale Reaktion. Die vier Freunde lassen den Gelähmten hinunter und erwarten, dass Jesus ihn sofort gesund macht. Macht er auch nicht gleich. Wir erwarten immer was, aber Jesus reagiert oft anders. Und er sagt, geht zu den Priestern. Jetzt habe ich dieses Gesicht, das wir zuerst gesehen haben, und Jesus sagt, geh zu den Priestern. Was tue ich denn bei den Priestern? Ich schaue ja nur so aus. Also, du sollst zu den Priestern gehen, wenn du gesund bist. Also, ein bisschen frustrierend vielleicht. Aber sie glauben und machen sich auf den Weg. Und auf dem Weg werden sie gesund. So, das heißt, er gibt ihnen eigentlich eine Aufgabe. Zuerst. Geht hin. Jesus, erbarme dich, unser Meister, erbarme dich. Und er sagt, naja, ihr braucht jetzt nicht da so beten und Glaube und, sondern er sagt, macht euch einmal auf, geht's einmal. Und sie gehen. Und wie sie hingehen, da geschah es, als sie hingingen, da wurden sie rein. Und wie reagiert dann einer von diesen Aussätzigen? Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um. Pries Gott mit lauter Stimme, fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesus Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Und interessant, Jesus reagiert dann mit einer Frage, das macht er sehr oft. Mit einer Frage bringt er Menschen zum Nachdenken. Also nicht immer nur Konfrontation in Form von Erzählen, 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 sondern er stellt auch einmal eine Frage. Da müssen Menschen nachdenken. Und Jesus antwortet und sprach, sind nicht die 10 rein geworden, wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Also schlussendlich bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe. In diesem Fall hat dieser bleibende Glaube, der dann schlussendlich auch wirklich bleibt, diesem einen geholfen. Er ist umgekehrt und hat Gott, also er hat geglaubt und hat Gott die Ehre gegeben. Gott die Ehre geben. Können wir, indem wir dankbar sind, indem wir in seiner Nähe bleiben. Diese Geschichte können wir heute noch nachlesen, das ist eine tolle Geschichte. Denn er pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesus Füßen und dankte ihm. Das ist das, was Gott von uns will. Micha 6,8 zur Erinnerung. Es ist dir gesagt, was gut ist, was der Herr von dir fordert. Gottes Gebote halten, Liebe üben, demütig sein vor deinem Gott. Aber Jesus begegnet ja 10. Und 10 werden geheilt. Und haben jetzt 10 geglaubt, dass sie geheilt werden? Er heilt 10. Einer kehrt um und preist Gott. Jesus ist dir begegnet, ist in dein Leben gekommen und hat dich gesund gemacht. Nicht? Er hat 10 gesund gemacht. Er hat dich gesund gemacht. Und dann ist es wichtig, wenn er uns gesund macht, wie gehen wir mit dieser Heilung um? Wie gehen wir mit dieser Heilung um? Das ist ja ganz wichtig, wir sind eigentlich so wie dieser eine, der umkehrt, aber wir sind auch wie alle 10 Aussätzigen, bevor wir gesund geworden sind. Bevor wir gesund geworden sind, bevor Jesus in unser Leben gekommen ist, waren wir krank und waren wir in Isolation. Und Isolation heißt, viel mehr als 50 Meter entfernt von Gott. Das heißt, wir waren von dieser Welt und uns nochmal anzuschauen, eigentlich hat Gott, als er dich angeschaut hat, das gesehen. Das hat er gesehen. Die Bakterien, die dieses Lepra verursacht haben, ein Zeichen nach außen war eben dann das. Die Schuld, mit der wir uns infiziert haben, das Zeichen nach außen war dieses Bild, das wir für Gott abgegeben haben. Der eine und auch die 9 anderen haben so ausgeschaut. Und wir, bevor Jesus uns begegnet ist und wir das angenommen haben, haben wir so ausgeschaut. Gereinigt durch das wunderbare, rettende, was auf Golgatha passiert ist, durch den Tod, durch die Auferstehung, ist diese Schuld jetzt weggenommen worden. Und die Rettung kommt ja dann eigentlich erst wirklich, wenn Jesus ja wiederkommt. Das Endgültige, das geht ja noch weiter. Das war so die Reaktion, die wir vielleicht auch gehabt haben. Ich mag ja noch nicht, ich will noch nicht, ich will mein Leben noch nicht den Herrn übergeben, ich will noch in dieser Welt bleiben. Und irgendwann haben wir gesagt, ja, weil der Vater weiß, was gut für das Kind ist. Die 9 von den 10 Aussätzigen, die geheilt wurden, haben eben auch zuerst geglaubt. Das heißt, der Glaube eigentlich rettet, haben wir ja gehört, nicht? Sie haben an Jesus geglaubt und das würde ich eigentlich retten. Sind zu den Priestern gegangen, sind gesund geworden. Und wie geht es dann weiter? Sie haben keinen Dank gezeigt. Sie sind nicht in der Nähe Jesu Christi geblieben. Sie haben Gott nicht die Ehre gegeben. Sie haben ihn nicht mit lauter Stimme gepriesen. Einer kehrte um. Er pries Gott mit lauter Stimme. Er fiel nieder auf sein Angesicht zu den Füßen Jesus. Er war dankbar. Bekannter Vers. Denn es ist hier kein Unterschied, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Was ist das Resultat? Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist das, wie wir nur so ausgeschaut haben wie dieser Leberkranke. Aber wenn man diese Verse liest, dann muss man sie im Glauben lesen. Und diese Verse geben uns, wenn wir es dann im Ganzen lesen, dann diese Hoffnung und sie zeigen uns eigentlich Gottes Liebe. Glaube, Hoffnung, Liebe. Wenn man sie im Glauben liest, wenn man sie annimmt, dann geben diese Verse Hoffnung und zeigen uns Jesus Christus und Gott und seine Liebe, denn die Verse heißen eigentlich im Ganzen: Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Das Gelbe ist das, was für uns gilt, nachdem wir nicht mehr so ausschauen wie dieser Leberkranke, und das andere ist das, was gilt, wie wir uns ausgeschaut haben als dieser Leberkranke zuerst. Ja, wir sind geheilt, wir sind gesund gemacht, was tun wir jetzt? Gehen wir einfach so weiter wie diese Neun? Ich weiß ja nicht, was diese Neun gemacht haben, das steht ja nicht da, aber sie sind zumindest nicht in der Nähe von Jesus Christus geblieben, sie haben Gott nicht die Ehre gegeben und sie haben ihm nicht mit lauter Stimme gepriesen. Wir sind heil geworden, was machen wir? Sind wir wie dieser eine, der heil geworden ist, oder sind wir wie diese Neun, die heil geworden sind? Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Zeigen wir das unserer Dankbarkeit? Tun wir das? Bleiben wir in seiner Nähe? Oder bleiben wir eben nicht in seiner Nähe? Stell dir mal vor, Jesus wäre jetzt da und würde zu dir sagen: Habe ich nicht die ganze Bergmannsmissionsgemeinde gesund gemacht? Wo aber sind sie? Wo ist die Dankbarkeit? Warum sind sie nicht in meiner Nähe? Warum preisen sie nicht Gott mit lauter Stimme? Ich wünsche euch, dass Gott und Jesus Christus zu euch sagt: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat euch geholfen. Ich möchte diesen Vers 19 ein bisschen umändern. Das heißt: Steh auf, geh hin, dein sichtbarer Glaube, den Gott dir ja geschenkt hat, hat dir schlussendlich geholfen zum Nachdenken. Und diese einleitenden Worte von Markus aus dem Lukas-Evangelium 8, mit dem möchte ich es nochmal abrunden, weil da geht es genau um dieses Gleiche. Ich wünsche euch, dass das Wort Gottes auf diesen wirklich fruchtbaren Boden in euch gefallen ist, der Wurzeln schlägt, und ihr durch das Jesus Christus preisen könnt, verherrlichen könnt, in seiner Nähe bleiben könnt, Zeugnis sein könnt für andere. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Warum das so ist, hören wir nächsten Sonntag von Markus. Da schauen wir uns diesen dritten Punkt noch an. Amen.